Deutschlandfunk, Kultur heute.
Luxusbunker im Zwangsarbeiterstollen. Das ist keine moderne Schauerromantik, sondern könnte Teil deutscher Geschichte werden im Vorharz. Mehr zur Bunkernutzung und zum Bunkergedächtnis im Verlauf dieser Sendung. Und 100 Jahre Künstlerinnenverband GEDOK interessieren uns in dieser Ausgabe von Kultur heute. Michael Köhler lädt Sie dazu ein, aber erstmal zu moderner Oper einer zeitgenössischen Politgroteske. Eine Mischung aus Krümelmonster und Godzilla auf dem Dach des Weißen Hauses. Mit dieser Fotomontage wirbt die Hamburgische Staatsoper für ihre Uraufführung, eine Trump-Oper von Olga Neuwirth, zum Libretto von Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek. Titel des Ganzen: Monsters Paradise. Ein Fall für unseren Kritiker Jörn Florian Fuchs. Was bitteschön ist diese Uraufführung? Zwei Monster auf Weltreise?
Ja, Monster auf Weltreise ist natürlich ein bisschen böse, wenn man das auf die Hauptprotagonistinnen, könnte man sagen, bezieht. Das sind Vampi und Bumpy, zwei Vampiretten. Die sind einerseits als Sängerin auftretend und andererseits als Schauspielerin. Also vier Damen, die uns durch diesen Abend führen. Und Vampi und Bumpy sind eigentlich Elfriede Jelinek und Olga Neuwirth selber. Das ist schon im Libretto so angelegt und Regisseur Tobias Kratzer zeigt die auch täuschend echt. Man meint wirklich, Jelinek und Neuwirth den Abend über auf der Bühne zu haben und sie sind so Art Conferenciers, die diese einzelnen Szenen dieser Grand Guignol-Oper, wie das im Untertitel heißt, uns präsentieren. Und Grand Guignol, das Kasperltheater für Erwachsene mit Splatter-Effekten, mit Brutalität, mit Krawall und auch in dem Fall Surrealismus, das trifft diesen Abend auch sehr gut.
Also, zwei Vampirinnen beobachten den Menschheitsniedergang. Ein Monster gibt's auch, Gorgonzilla. Was ist das? Mehr als komisches Horrorkabinett oder eine Polizsatire über Despoten?
Also letzteres ist in der Ankündigung so gewesen und das wäre der Einwand, den ich hätte oder habe, dass man doch an ein, zwei, vielleicht auch drei Punkten einfach einmal einen Schockmoment hat. Das kann ja im Positiven wie Negativen sein, dass man rausgezogen wird aus dieser wirklich brillant gemachten Unterhaltungsshow, die auch Ausstatter Rainer Sellmeier in zum Teil hypernaturalistische Räume hier packt und mit viel Videos wird gearbeitet. Es ist aber letztlich dieser politische Aspekt doch nicht im Zentrum, sondern die große, große Show. Wir haben den Königpräsidenten, der erinnert natürlich an den schon erwähnten amerikanischen Präsidenten. Der ist in einem goldenen Oval Office. Seine Frauen wechselt er aus. Das sieht man daran, dass immer nur der breitkrempige Hut auf der rechten Seite bleibt. Die Frauen darunter wechseln. Er trinkt Cola. Er hat eine Castingshow, die er dort veranstaltet. Und die Leute, die natürlich alle durchfallen, die werden gefeiert, indem sie von der Bühne runtergeschmissen werden, buchstäblich noch Elektroschocks bekommen. Alles extrem grotesk überzogen und das Monster Gorgonzilla, das ist eigentlich ein recht liebes Wesen, das am Ende dann den inzwischen durch einen Fettsuit gigantisch gewachsenen, verfetteten Präsidenten frisst. Aber auch das erweist sich nicht als die Herrscherfigur, die wir in unserer Zeit brauchen. Also, wenn man das alles so hört, denkt man, es ist ein großer Quatsch. Es ist ein großer Quatsch. Aber der ist brillant gemacht, der ist szenisch und von den Akteuren her, da nenne ich jetzt nur Georg Niegel als Königpräsident, absolut toll umgesetzt worden. Und wir hören jetzt mal rein, wie die Vampiretten ihre Sache stimmlich machen.
Es
Sarah de Vries und Christina Stanek sind die beiden Sängerinnen, die Schauspielerin Sylvie Rohrer und Ruth Rosenfeld, die aber ihre Sache auch toll machen. Also diese Konstellation macht wirklich Spaß, der zuzuschauen. Nigel schon erwähnt, der sich mit Werf in diese Partie des Königspräsidenten hineinwirft und falsettieren muss, aber auch tief brummeln. Und am Pult des Orchesters ist Titus Engel, der die Fäden dieser Partitur wirklich gut zusammenhält. Und da kommen wir noch zum eigentlichen Punkt, denn Olga Neuwe, tja, sie bedient sich aus einem Werkzeugkasten der unterschiedlichsten Post- und Popmodernen Elemente, würde ich sagen. Da klingt mal Bruckner durch, am Ende gibt es Schubert. Das ist alles toll gemacht, aber es ist auch ein bisschen beliebig. Auch da ist die große Klanggeste und das, ja, ich nehme mal dieses, es könnte an der Stelle auch anders klingen. Dieses ist eigentlich so ein roter Faden, der sich durch diesen Abend irgendwie zieht. Deswegen bleibt man da ein bisschen unbefriedigt zurück, wenn man wirklich nach dem Begriff einer neuen Oper fragt oder auch nach einem wirklich politischen, zeitkritischen Aspekt. Aber große Show, große Unterhaltung.
Klamauk mit Bruckner, Schubert und ein bisschen Jazz. Jörn Florian Fuchs über Monsters Paradise, eine Uraufführung in Hamburg von Olga Neuwirth zum Libretto von Elfriede Jelinek. Südlich von Halberstadt in Sachsen-Anhalt. Da wurde noch kurz vor Kriegsende ein Konzentrationslager errichtet. Bis zu 7000 Häftlinge mussten dort ein Stollensystem errichten, Zwangsarbeit verrichten. Eine Gedenkstätte erinnert daran, auch an die vielen Toten. Vor einigen Jahren hat ein Investor die Stollenanlage gekauft. Aus ihr sollte ein Luxusbunker werden. Für die Hinterbliebenen der NS-Zwangsarbeiter eine verstörende Vorstellung. Nun soll das Land vermitteln, sogar der Bundestag helfen. Und darüber berichtet Niklas Ottersbach.
Helena Bartschikowski ist die Tochter eines KZ-Überlebenden aus Langensteinswieberge. Ihr Vater und Onkel hatten im Zweiten Weltkrieg im polnischen Widerstand gekämpft, wurden gefangen genommen und dann in den Harz deportiert. In den Thekenbergen bei Halberstadt mussten Zwangsarbeiter ein kilometerlanges Stollensystem errichten, um die Rüstungsproduktion der Nazis unterirdisch am Laufen zu halten. Auch Helena Bartschikowskis Vater Marian verrichtete im KZ Langenstein-Zwieberge schwere körperliche Zwangsarbeit.
Er war mit seinem jüngeren Bruder hier. Er hat knapp überlebt, sein jüngerer Bruder hat nicht überleben können. Und ja, mit diesem Bewusstsein sind wir aufgewachsen.
Sagt die 64-Jährige, die in Paris groß geworden ist und mittlerweile in Berlin lebt. Helena Bartschikowski kämpft seit Jahrzehnten dafür, dass der Stollen, in dem ihr Vater Zwangsarbeit leisten musste, wieder zurück in öffentliches Eigentum kommt. Zusammen mit der zweiten Generation der KZ-Nachfahren hat sie eine Petition gestartet.
Hier geht es um das Ganze mit dem Rückkauf des Stollens. Es ist unser wichtigstes Anliegen.
Der KZ-Stollen bei Halberstadt hat auch eine DDR-Geschichte. Die Nationale Volksarmee baute große Teile des 13 Kilometer langen Stollensystems um und nutzte es als Munitionslager. Die NVA ließ allerdings einen kleinen Teil des Stollensystems, rund 120 Meter lang, im Originalzustand, wie er von den NS-Zwangsarbeitern errichtet worden ist. Schon Ende der 60er Jahre entstand in Langensteinswieberge eine Gedenkstätte an dem Ort der KZ-Baracken. Ein Flachbau mit einer Dauerausstellung 5 Autominuten vom Stollen entfernt. Nach der Wende hat die damalige Bundesvermögensverwaltung die Stollenanlage an eine kommunale Entsorgungsgesellschaft verkauft und die wiederum an einen ersten privaten Investor, der pleite ging. Und dann kam vor 4 Jahren Immobilienentwickler Peter Jugel, der den Stollen vom Insolvenzverwalter gekauft hat. Jugels Plan, der KZ-Stollen sollte ein Rückzugsort für Superreiche werden, indem man sich per sogenanntem Bunkercoin einkaufen kann. Doch Jugels Pläne liegen erstmal auf Eis. Seine Bunker-Homepage ist stillgelegt. Allein aus Denkmalschutzgründen sind Umbauten im historischen Teil des Stollens nicht möglich. Er gilt als Sachzeugnis der NS-Zeit. Aber Jugel ist nach wie vor der Besitzer der Anlage. Die ersten 120 Meter des Stollens sind für Gedenkstättenbesucher seit 20 Jahren zugänglich. Kai Langer ist Direktor der Stiftung Gedenkstätten in Sachsen-Anhalt und ist froh, dass dieser historische Teil des Stollens trotz Privateigentümers einmal im Monat für die Öffentlichkeit geöffnet ist, dank einer vertraglichen Vereinbarung mit Peter Jugel.
Nur wird sich in der Praxis eben noch zeigen müssen, wie belastbar diese Vereinbarungen sind. Und da sind wir aber im Gespräch und ich gehe da ganz offen rein.
Was hat Peter Jugel nun mit seiner Stollenanlage vor? Der Investor wollte die gesamte Anlage für 8 Millionen Euro ans Land verkaufen. Das Sechsfache des Kaufpreises, aus Sicht des Landes ein inakzeptabler Wucherpreis. 1,5 Jahre ist das her. Auf Nachfragen reagiert der Investor unwirsch und schreibt auf Anfrage, Zitat:
Wir haben mit der Gedenkstätte eine vernünftige und friedliche Regelung gefunden. Es wäre schön, wenn Sie nicht wieder für Unruhe sorgen würden.
Das Land würde gerne den historischen Teil des Stollensystems aus dem 13 Kilometer langen, von der NVA überbauten Gesamtkomplex rauslösen und Investor Jugel abkaufen. Sachsen-Anhalts Kulturstaatsminister Rainer Robra, CDU.
Das wäre möglich, vorausgesetzt der Eigentümer spielt mit. Herr Jugel ist im Moment, und dafür bin ich ihm auch dankbar, bereit, uns die vertragliche Nutzung zu ermöglichen. Aber er ist noch nicht so weit, sich mit dem Gedanken zu tragen, es uns auch käuflich zu überlassen.
Alles hängt also am Investor. Derzeit verhandelt das Land mit Peter Jugel. Der Petitionsausschuss im Magdeburger Landtag hat die Forderungen der Nachfahren der KZ-Überlebenden nun an den Bundestag übersandt. Sachsen-Anhalts Kulturstaatsminister erhofft sich vor allem finanzielle Unterstützung. Schließlich habe damals ja eine Bundesbehörde die Stollenanlage nach der Wende verkauft.
Also die Kausalkette ist ursprünglich vom Bund in Gang gesetzt worden. Das begründet eine gewisse Mitverantwortung auch für den heutigen Zustand.
Dass nun der Bundestag eingeschaltet wird, begrüßt Helena Baczikowski, die Tochter des KZ-Überlebenden.
Der Respekt der Geschichte und der Wert dieses Ortes ist nicht an einer Summe zu ermessen. Und das ist einfach das Wichtigste. Das ist das, worum es sich lohnt zu kämpfen und es durchzusetzen.
Und über den Wert solcher Orte sprechen wir jetzt, wie wir gerade von Niklas Ottersbach gehört haben. Denn das kommunikative Beschweigen der 50er, 60er Jahre beruhigte sich etwa mit der Erzählung von Fledermäusen oder Champignons, die im ehemaligen Regierungsbunker Marienthal, der Außenstelle bei Bonn, gezüchtet wurden. Das war der Bunker für die Regierung. Die Gewaltgeschichte von einer harmlosen Fantasienovelle war das auf einmal. Nur wurden dort eben auch Zwangsarbeiter beschäftigt. Im Tunnelsystem des KZ-Stollens bei Halberstadt soll also, wie gerade gehört, ein Luxusbunker entstehen. Martin Sabro, ehemaliger Direktor des Zentrums für zeithistorische Forschung Potsdam, habe ich gefragt, gibt es eine unaufgearbeitete Gewaltgeschichte beim Thema Zwangsarbeit und Bunkeranlagen?
Ah, das würde mir jetzt etwas überschrieben erscheinen, Herr Köhler. Die Verbindung von Zwangsarbeit und Bunkern ist tatsächlich nicht so eng. Wir haben so viele Bunker in Deutschland. Allein im Jahr 2007 sollen über 2000 Bunker vom Bund als Liegenschaft verkauft worden sein. Und manche dieser Bunker sind tatsächlich dann auch umfunktioniert worden. Etwa in Berlin in der Schumannstraße ein großer Bunker, der ist dann der Ausstellungsort für eine Privatsammlung geworden von Christian Boros. Und das wurde weithin anerkannt. Allerdings hat sich in jüngster Zeit auch Kritik daran erhoben, weil man dann die Monumentalität des Gebäudes wie als einem Funky-Bunker zu einem Attraktionsmerkmal macht. Und das zeigt schon, dass der Umgang mit dem Bunkererbe, wenn ich das so sagen kann, auf einer Gratwanderung sich befindet zwischen zwei unterschiedlichen Prinzipien. Nämlich der einen, die Mumifizierung, dass man das einfach erhält in seiner Düsternis, was schwierig ist bei so vielen Bunkern in Deutschland, die man auch nicht alle in Gedenkstätten verwandeln kann und mag. Und auf der anderen Seite die gedankenlose Nachnutzung. Und für diese gedankenlose Nachnutzung haben wir natürlich auch viele Beispiele. Wenn man aber nun einen Bunker aus einer bestimmten Zeit, nämlich aus der NS-Zeit, die mit Zwangsarbeit, mit Sklavenarbeit, mit Blut verbunden ist, einfach in eine Sammelreihe von Luxuswohnungen verwandelt, dann ist diese gedankenlose Nachnutzung in der Tat auf die Spitze getrieben. Und man müsste, denn wenn man das vom ethischen Aspekt sieht, vom ethischen gegen den ästhetischen Aspekt sieht, dann müsste man sagen, dass natürlich Nachnutzung nötig ist, weil wir ja keine Mumifizierung unserer Welt wollen. Aber es muss eine gedankenvolle Nachnutzung sein, die sich an ethischen Grenzen abarbeitet und vor allem die Vergangenheit in der Gegenwart auch sichtbar hält.
Hatte vielleicht der rote Antifaschismus wenig Interesse an der Aufarbeitung, weil man sich ja als antifaschistischen Staat verstand und da es an Sensibilität fehlen ließ?
Naja, wie immer man den Begriff der Sensibilität definiert. Damals hätte man Sensibilität im Osten Deutschlands, in der DDR, als aggressive Haltung gegen den Adenauerstaat und seine Bonner Ultras gesehen und nicht in der Bewahrung von Resten auf dem eigenen Gebiet. Insoweit ist das eine andere Form von Sensibilität. Und wenn uns jetzt jemand aus der Ära Ulbricht neben uns stehen würde, würde er sagen, wir haben doch alles richtig gemacht, indem wir das etwas verwandelt haben in etwas, was uns heute nützt im Kampf gegen den Faschismus. Aus unserer heutigen Sicht ist das anders, aber natürlich auch, was den Westen angeht. Es hat doch gedauert, bis Gedenkorte wie der Valentinsbunker in Bremen entstanden sind, der ja für vorbildlich gilt, einer Form der Auseinandersetzung, die das Dokumentationszentrum nimmt und darstellt, ohne die Distanzierung aufheben zu wollen. Nicht der Schauer vor der Gewaltigkeit von Betonmauern, die man nur mit Diamantbohrern durchtrennen kann, sondern eine auf Rationalität natürlich sich stützende, auf Distanzierung sich stützende Aufarbeitung eines Ortes. Das ist etwas, was bei uns ja erst in den letzten 40 Jahren sich überhaupt durchgesetzt hat, während man früher Bunker einfach hat liegen lassen, aus oder weggesprengt, wo man es konnte. Oder man ließ sie, wie in Berlin, an der Palaststraße neben dem alten Sportpalast, dort ließ man es stehen, weil man es nicht wegbekommen konnte. Oder als das Stelenfeld des Holocaust da mahnmals gebaut wurde, tauchten doch Bunkerreste auf vom Kraftfahrerkorps des Führerbunkers, Hitlers letzter Zuflucht. Und die wurden zugeschüttet und nicht weiter bedacht, weder weggerissen noch sichtbar gemacht, sondern zugeschüttet. Das sind also vielleicht auch Verlegenheitsformen unseres Umgangs mit monumentalen Resten einer schrecklichen Vergangenheit.
Anstelle einer gedankenlosen Nachnutzung, wie Sie eingangs sagten, würde, wenn ich Sie richtig verstehe, vielleicht eine historisierende Form treten, dass man sich der verschiedenen Geschichtsschichten bewusst wird, der unterschiedlichen Nutzung. Also beispielsweise in der DDR durch NVA-Nutzung, dann nach der Wende, wie es zum Beispiel auch in Halberstadt passiert ist, dass man wertlos gewordene Banknoten da gelagert hat und Ähnliches. Wäre das ein gangbarer Weg?
Ja, ich meine, so ist ja auch die Praxis. Wichtig ist in der Tat das Sichtbarmachen, nicht das Verschweigen. Es gibt unterschiedlichste Formen der Aneignung. In Berlin haben wir den Fichtebunker, das ist der alte Gasometer gewesen, der heute vom Verein Berliner Unterwelten genutzt wird und das als Schauplatz der Industriekultur darstellt. Oben drüber sind wiederum Lofts. Aber die Vergangenheit darf nicht zum Verschwinden gebracht werden. Sie muss mitschwingen und eine Nachnutzung muss sich in ein ethisches Verhältnis zu der Vornutzung setzen. Das sind die Forderungen, die man vielleicht erheben kann und die dann in einer generellen Weise gelten. Ansonsten sind der Aneignungsformen viele und das ist meines Erachtens auch legitim.
Geschichte sichtbar machen, sagt der Historiker Martin Sabro. Die Gemeinschaft deutscher und österreichischer Künstlerinnen und Kunstfreundinnen, kurz GEDOK, wurde 1926, also vor 100 Jahren, gegründet. Gilt als älteste, europaweit größtes Netzwerk für Künstlerinnen aller Kunstgattungen. Im Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg werden 15 ausgewählte Positionen der bildenden und angewandten Kunst präsentiert. Annette Schneider sah sie.
Eine weiße Bluse baumelt von der Decke. Aus der Distanz wirkt sie leicht und luftig. Aus der Nähe entpuppt sie sich als eine Skulptur aus Porzellanscherben, als zersprungener Schutzpanzer. Aus einer Wandquelle ineinander gequetschte, hautfarbene, teils wie mit Blut verschmierte Textilwürste. Dazwischen hängen einige transparente Glaskörper. Fast 3 Meter misst dieses geballte und zugleich zerbrechliche Körpermonstrum von Simone Fezer, das erschreckt und beunruhigt.
Körper sind verletzlich, Körper sind blutig. Ich denke, diese Verletzlichkeit will ich darstellen, aber auch eher in einem gesamtgesellschaftlichen Kontext, dass wir alle Körper sind, dass wir alle, all unsere Träume, all unsere Hoffnungen im Endeffekt zurückgehen auf diesen zerbrechlichen, wunderbaren Körper, der unser Zuhause ist hier in dieser Welt.
Textilarbeiten, Schmuck, Keramik, Malerei, Installationen und ein Video umfasst die Ausstellung, die in 2 großen Sälen Themen wie Umweltzerstörung, Krieg, Solidarität oder Kolonialismus aufgreift. Von einer Wandleiste wallen zum Beispiel 2 üppige weiße Haarmähnen bis auf den Boden, daneben ein geflochtener Zopf. Die mexikanische Künstlerin Claudia Cruz verwandelt in ihrer Arbeit Ixtle Agavenfasern in eine sinnliche Kostbarkeit und wendet sich so gegen die koloniale Aneignung der Pflanze, die vor allem als Billigmaterial für Teppiche und Seile unter dem Namen der Kolonialherren bekannt ist, Sisal.
Wenn ich in Mexiko sage, gib mir ein Sisal, jemand würde das sagen, Sisal, wieso? Es gibt kein Material, dieses Material existiert in dem Sinne mit dieser Benennung nicht. Und wenn du ihn auf einen Markt sagst, ich will ein Stück Ixtle, sofort kriegst du dein Ding. das hat auch mit meiner Arbeit zu tun. Also ich versuche mit meiner Arbeit auch diese Momente von Resilienz, Widerstand, Aufbewahrung sichtbar zu machen.
Die ehrenamtlich arbeitenden GEDOK-Vereine umfassen fast 3000 Mitglieder. Bildende und angewandte Künstlerinnen, Musikerinnen, Komponistinnen, Schauspielerinnen und Autorinnen. Frauen, die sich neben ihrer künstlerischen Arbeit auch noch für geschlechtergerechte Arbeits-, Förder- und Verdienstmöglichkeiten engagieren, für mehr Sichtbarkeit.
Wir können in Gespräch kommen, wir können uns gegenseitig helfen. Wir sind auch solidarisch zueinander. Wir gehen zu den Ausstellungen von dem anderen.
Die Idee zur GEDOK hatte die Frauenrechtlerin Ida Demel. 1870 in wohlhabenden jüdischen Verhältnissen geboren, brachte sie in ihrem Hamburger Salon und ab 1926 in der GEDOK Künstlerinnen und ein zahlungskräftiges, kunstinteressiertes Bürgertum zusammen, so Sabine Reinhold, die Vorsitzende der GEDOK Hamburg.
Sie war eine unglaublich tolle Frau. Sie war eine begnadete Netzwerkerin und sie war eine Anstifterin. Sie war nicht so sehr selbst Künstlerin, als vielmehr eine Frau, die angestiftet, angeregt, ermutigt, motiviert hat.
So schön die Aktivitäten zum Jubiläum sind, dass sich Künstlerinnen noch immer bzw. wieder für ihre Rechte engagieren müssen, ist bitter. Schließlich hatte sich die westdeutsche Frauenbewegung in den 70er und 80er Jahren bereits eigene Galerien, Verlage, Zeitschriften und Bühnen erkämpft und in der DDR gab es eine umfangreiche Ausstellungs-, Auftrags- und Stipendienpolitik.
Wir haben einen unglaublichen Backlash. Im Moment erleben wir, dass alles, was wir zum Teil erkämpft, erstritten, bekommen haben, rückwärts marschiert. Und das ist das, was immer noch so ärgerlich ist. Wir hatten gedacht, wir sind weiter. Wir hatten gedacht, wir haben eine Ebene erreicht, von der aus man inhaltlich und sachlich und fröhlich arbeiten kann, ohne immer noch wieder um die Voraussetzungen kämpfen zu müssen.
An die Gründerin der GEDOK hätte man in der Ausstellung dennoch erinnern dürfen. Doch es gibt nicht einmal ein Foto von Ida Demel. Nur einen kurzen, tabellarischen Lebenslauf und einen irritierenden Animationsfilm. Man erfährt, dass Ida Demel 1933 von der SA zum Rücktritt vom GEDOK-Vorsitz gezwungen wurde. Die Kurzbiografie vermerkt noch, dass sie sich 1942 krank und aus Angst vor drohender Deportation umbrachte. Im Film heißt es dazu lediglich:
Mit 72 Jahren stirbt Ida Demel am 29. September 1942 in ihrem Haus in Hamburg.
Ein Beitrag von Annette Schneider war das. Die Reaktionen auf den Tod der ehemaligen Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth sind zahlreich. Mehr weiß in den Kulturmeldungen Anja Reinhardt.
Der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, Olaf Zimmermann, erinnert sich heute an die, Zitat, streitbare Kämpferin für Kunst, Kultur und für Frauenrechte. Und auch die ehemalige Kulturstaatsministerin Monika Grütters stellte im Deutschlandfunk Kultur Süssmuths Verdienste für das Kulturleben in Deutschland heraus.
Ich kann mich noch erinnern, wie sie zum Beispiel für die Reichstagsverhüllung durch Christo geworben hat. Das war ja lange sehr, sehr umstritten. Und da hat sie sich am Ende als Bundestagspräsidentin durchgesetzt, hatte natürlich auch eine Affinität zum kulturellen Milieu und zu unkonventionellen Ideen. Sie war maßgeblich beteiligt an der Gründung der beratenden Kommission. Das ist ja dieses Mediationsorgan, was für die Restitution von Nazi-verfolgungsbedingt entzogenen Kulturgütern an die vormals jüdischen Besitzer eintritt. Sie hat in der Stiftung Genshagen sich sehr eingesetzt für die Aussöhnung Deutschlands mit Polen und auch zusammen mit Frankreich. Die war zäh.
Die ehemalige Kulturstaatsministerin Monika Grütters zum Tod von Rita Süssmuth. In Teheran ist am Wochenende der Drehbuchautor Mehdi Mahmoudian festgenommen worden. Er ist einer der Autoren des Oscar-nominierten iranischen Films It Was Just an Accident von Regisseur Jafar Panahi. Möglicherweise steht die Inhaftierung in Zusammenhang mit Mahmoudians Unterzeichnung einer Erklärung, die das gewaltsame Vorgehen des Mullah-Regimes gegen Demonstranten verurteilt. Seitens der iranischen Behörden wurden allerdings keine Gründe genannt. Kulturstaatsminister Weimar verurteilte die Festnahme heute als, Zitat, Teil eines Systems, das kritische Stimmen gezielt zum Schweigen bringen will. Der US-Präsident Donald Trump hat seit seinem Amtsantritt vor einem Jahr eine, man könnte sagen, Schwäche für das Kennedy Center for the Performing Arts in Washington, das unabhängige Haus für Konzerte, Opern, Musicals, Ballettaufführungen und Kunst. Nur leider zu woke, fand der Präsident. Nachdem Trump schon das Direktorium neu besetzen ließ, mit ihm als Vorsitzendem und die Umbenennung in Trump Kennedy Center durchsetzte, soll das Zentrum nun innerhalb von 2 Jahren, Zitat, auf das höchste Niveau an Erfolg, Schönheit und Pracht gebracht werden, heißt renoviert werden, obwohl das Haus laut Experten in eigentlich gutem Zustand ist. Symbolschwer soll der Umbau ab dem 4. Juli beginnen. Der Unabhängigkeitstag wird dieses Jahr zum 250. Mal begangen. Der Komponist Philip Glass, einer der wichtigsten zeitgenössischen Musiker, hatte schon vor einigen Tagen die Premiere seiner neuen Lincoln-Symphonie im Kennedy Center abgesagt.
Die Kulturmeldungen waren das mit Anja Reinhardt am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Michael Köhler dankt für Ihr Interesse. Der Warnstreik im Nahverkehr und der CDU-Wirtschaftsrat, der Zahnarztkosten privatisieren möchte, gleich in den Informationen am Abend.